lese das Ende der Pfingstgeschichte in Apostelgeschichte 2, Vers 37 bis 41. Als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz und sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gehört diese Verheißung und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er und ermahnte und sprach: Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und wurden hinzugetan an dem Tag bei 3000 Menschen. Herr, gib uns jetzt auch so deinen Heiligen Geist. Amen. Das ist in der Tat eine aufregende Sache in der Geschichte der Christenheit. Gott macht seine Verheißungen wahr und auf einmal gibt es diese lawinenartigen Bewegungen. Wie Jesus es versprochen hatte, so trat es damals ein, als dieser schüchterne Haufe der 11 Jünger hinaufzog zum Tempel an diesem jüdischen Festtag. Und Gott bekräftigte ihr Zeugnis und viele Menschen kamen zu einem lebendigen Glauben. Es geschah im Lauf der Kirchengeschichte häufig, dass solche großen Bewegungen eintraten. Und ich denke, wenn das unser wichtigstes Gebet wieder wird: O komm, du Geist der Wahrheit, o Heiliger Geist, kehr bei uns ein. Erwecke deine Christenheit weltweit und schaffe große Bewegungen. Ich war gestern bei dem Jugendtreffen in Bobengrün und es hat uns dort sehr bewegt. Das ist an der Zonengrenze bei Hof, wie wir die meiste Zeit durch dichten Regen gefahren sind. Meist musste man das Licht am Wagen anhaben. Wir waren dann dort den ganzen Tag trocken, wie wir zurückgefahren sind und 8:50 gestern Abend wieder auf die Autobahn bei Hof kamen, war die ganze Straße so nass, dass einem die Gischt in die Windschutzscheibe wehte. Und dort sagte einer dieser leidenden, schlichten Männer, die dieses Treffen haben: Wir haben gelernt, dass wir bei Gott anhaltend beten dürfen, auch um solche Dinge. Und ich dachte, wie wäre das, wenn wir wieder so einfältig Gottes Verheißungen nehmen, nicht nur die äußeren Dinge, sondern wenn Gott seinen Geist gibt, auf die Gebete seiner Jünger hin. Welche Bewegungen könnten in unseren Tagen wieder beginnen? Ich möchte 3 Dinge Ihnen zeigen von diesen Erweckungen, die Gott schafft. Das erste ist: Der Geist Gottes schafft eine große Unruhe. Das ist keine Unruhe, wie wir sie sonst kennen, die in der Welt üblich ist, dass Menschen durcheinander brüllen oder dass Demonstrierer auftreten, Forderungen ausgebreitet werden. Es geht uns um eine Unruhe, und die ist Voraussetzung einer jeden Erweckung, dass Menschen anfangen, unruhig zu werden und zu begreifen, das ist Gottes letztes Angebot. Man kann das Wort Gottes häufig hören von Kindertagen an, sodass man ganz satt ist und gar nicht mehr merkt, dass das eine Botschaft heute an uns ist. Lass dich erretten, kehre um. Wenn Gottes Geist wirkt, ist es das erste Kennzeichen, dass Menschen aufwachen aus ihrer traditionellen Frömmigkeit. Und es kommt zu einer Unruhe. Es ist ein positives Zeichen, wenn Menschen anfangen, dass ihnen das Wort Gottes unbequem wird, dass ihnen das Bibellesen schwerfällt, weil sie spüren, es muss etwas in meinem Leben nun völlig anders werden. Diese Menschen haben erkannt, als Petrus predigte, was Sünde ist. Und das hat Petrus ihnen ja nur auf schlichte Weise gezeigt, eure Sünde ist, dass ihr Jesus abgewiesen habt. Es fällt auf, dass Petrus in dieser ganzen Predigt keine massiven moralischen Vorwürfe an die Leute richtet. Das ist sicher auch lebendig geworden in diesem Augenblick, wenn Gottes Geist uns einen Blick gibt, wie wir eben in dem Lied von Terstegen gesungen haben. Aber die schlimmste Sünde, vor der Menschen erschrecken können, ist: Ich habe in meinem Leben Jesu Liebe von mir gewiesen. Und ich habe ihn mit Füßen getreten. Ihr habt Jesus, der zu euch kam, gekreuzigt. Ihr habt ihn von euch gestoßen. Damit fangen die großen Erweckungen an, dass es auf einmal ein Begreifen gibt. In unserem Leben ist das Größte, was wir uns an Sünde leisten können, dass wir den werbenden Ruf Jesu missachten. Meist lässt uns dies ganz kalt, aber damals gab es ein großes Aufwachen. Da heißt es, es ging ihnen durchs Herz. Das Griechische hat noch eine viel plastischere Sprache. Es heißt eigentlich dort, es zersägte ihr Herz. Bisher hatten sie einen Panzer um ihr Herz herum gemacht. Und man kann das so anhören, die vielen Worte des Evangeliums. Und es läuft an uns herunter, wie auf einem Regenmantel die Regentropfen herunterlaufen. Und auf einmal kann der Geist Gottes unser Herz aufbrechen, dass wir erschrecken. Bitte löschen Sie nicht, wo Sie beunruhigte Menschen treffen. Und es kann manchmal ein Zeichen der Beunruhigung sein, dass Menschen sich über Äußeres ärgern. Damals hatten sie ja auch zuerst gemeint, man könnte den Aposteln die Predigt irgendwie kritisieren und sagten, die spinnen und die reden so komisch, da meint man, die seien betrunken. Sie haben zuerst am Äußeren sich aufgehalten und es ging doch bei Menschen in die Tiefe, das Zeichen einer echten Erweckung, dass sie Sünde erkannten. Es gibt viele Fragen, die Menschen stellen und wir werden immer wieder heute von Menschen mit Fragen belastet. Was sollen wir denn tun und was ist richtig in unserem Leben? Und da kommen Alltagsfragen. Wir müssen aufpassen. Hier war eine wichtige, ehrliche Frage gestellt. Eine Frage, die wichtiger war als alle anderen Lebensfragen. Die uralte Frage, wie komme ich denn mit Gott in meinem Leben klar? Und wie kriege ich Frieden mit Gott? Diese Frage brach auf. Und das ist das erste Wirken des Heiligen Geistes, aber es ist noch keine volle Erweckung. Damit fängt es nur an. Das ist die erste Stufe. Und das zweite, der Heilige Geist schafft Glauben. Diese unruhig gewordenen Menschen kamen zu Petrus und fragen, was sollen wir denn tun? Und diese Frage, die klingt in unseren Ohren ganz erstaunlich, aber sie ist letztlich die Frage eines Menschen, der noch nicht bei Gott steht. Das ist die Frage eines fernen Menschen, der sagt, was soll ich denn tun? Es ist im Grunde eine religiöse Frage. Ein Mensch, der sagt, was soll ich denn mit meinem Leben, was soll ich denn machen? Soll ich vielleicht eine Wallfahrt machen oder soll ich vielleicht eine große Geldgabe hergeben? Ich muss doch irgendetwas für Gott tun. Das ist noch nichts, was vom Frieden mit Gott ein Zeugnis geben könnte. In unseren Ohren klingt das immer schon so, als sei hier etwas erreicht. Und es ist so wichtig, dass wir rechte Seelsorger sind. Wenn Menschen beunruhigt sind. Es tut mir heute noch leid, wie ich als junger Vikar einmal an einem Krankenbett eines jungen Mädchens mit 20 Jahren nach einem schweren Autounfall. Wir sprachen darüber, wie das ein Wunder Gottes war und sie war nicht im Glauben gestanden. Und wie sie dann ihr Nachttisch öffnete und 50 Mark Spende gab für eine Not in der Welt und ich nahm die Spende an. Statt dass ich erkannt hätte damals, ein Mensch will etwas tun und ich muss ihm sagen, du kannst Gott nicht bezahlen. Gott sucht dein Leben und will dich haben. Und darum lassen Sie mich Ihnen heute so klar sagen, weil ich es damals versäumte. Die Antwort ist nicht Religion. In der Religion will der Mensch etwas tun. In allen Religionen der Welt tut der Mensch etwas. Und es gibt leider auch eine christliche Religion. Dort tut der Mensch etwas, um seine Pflicht vor Gott zu erledigen. Er geht in die Kirche. Er tut mal für Gott ein gutes Werk. Aber Petrus sagt, ihr könnt nur eins tun, ihr könnt umkehren. Ihr könnt euer Leben in die Hand Gottes legen. Das ist das Einzige, was zu tun ist. Keine Spende und kein äußeres Werk. Wir denken doch jetzt daran, dass diese Frage Martin Luther umgetrieben hat. Seit dem Moment, wo sein Freund in dem Gewitter ums Leben kam. Und als er dort am Leichnam eines jungen Menschen stand, da war zuerst genau die gleiche Reaktion. Ich will was tun, ich will Gott versöhnen, ich will Gott etwas Rechtes bringen und ihm Freude machen. Und er ist an dieser Frage schier zerbrochen, bis er erkannt hat, ich kann Gott gar nichts bringen, als das Annehmen, was er mir gegeben hat, nämlich seine Vergebung, sein Heil, seinen Frieden. Und darum bleibt das die einzige Antwort, die in einer Erweckungszeit Menschen weiter gepredigt werden muss. Jesus Christus bietet Heil an und ich darf dieses Heil annehmen im Glauben. Und der Heilige Geist macht uns immer wieder diese Blickrichtung groß, dass ich nun mein Leben in die Hand Jesu lege und gewiss werde. Tut Buße und lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und darum macht uns auch der Heilige Geist gewiss im Glauben. Es ist nicht so, wie manche uns weismachen wollen, als ob man im Glauben immer im Fragen bleibe. Viele Weltfragen werden wir nicht lösen. Aber die wichtigste Frage unseres Lebens, die muss beantwortet sein. Dass ich weiß, ich gehöre Jesus Christus im Leben und im Sterben. Und ich weiß, meine Schuld ist mir vergeben. Woher weißt du denn das? Das sagt mir sein Wort. Und wir haben es vorher in der Schriftlesung gehört, der Heilige Geist wird uns all dessen erinnern, was Jesus gesagt hat. Er wird uns immer mehr das Werk Jesu anstrahlen und anleuchten, dieser Heilige Geist, dass uns das, was Jesus für uns getan hat, immer größer wird. Das ist das Große in den Erweckungszeiten. Menschen werden gewiss im Glauben. Sind sie gewiss? Wir können doch jetzt nicht drüber reden, wenn sie selbst im Glauben nicht gewiss sind. Sie können viele Fragen haben über Dinge, die sie nicht verstehen. Aber die eine Sache müssen sie wissen. Sind sie ein Eigentum Jesu? Das will ihnen der Heilige Geist ganz festmachen. Und dann sagt er, kehre um. Lass dich doch in die Arme Jesu fallen. Und noch ein letztes. Der Heilige Geist will uns prägen. Der Heilige Geist macht uns unruhig, aber der Heilige Geist macht uns gewiss. Und er will uns prägen. Ich muss noch mal einsetzen an der Stelle, die immer wieder auch manchen unter uns sehr viel Not macht. Die Frage mit der Taufe. Und wir leiden ja an den Folgen unserer Kindertaufe. Und bitte, jetzt keine große Taufdiskussion, auch wenn ich das Thema anreise. Nur möchte ich Sie warnen, auch eine erwachsene Taufe kann Tradition sein. Es kann alles ein äußeres Tun sein. Ich kann mich konfirmieren lassen, es ist nur äußerlich. Ich kann mich trauen lassen, es ist nur äußerlich. Ich kann auch predigen und es ist nur äußerlich. Ich kann Bibel lesen, es ist nur äußerlich. Ich kann beten und es ist nur äußerlich. Es ist bei allen Dingen möglich. Darum liegt es nicht an den äußeren Formen, sondern dass wir begreifen, was hier geschieht. Was bedeutet denn diese Taufe? Menschen lassen sich in dieses Wasser untertauchen. Und da meint nun Petrus, lasst euch mit eurem ganzen Leben hier abwaschen und hineinstellen in dieses Erlösungswerk Christi. Das bedeutet doch jetzt die Taufe. Und jetzt geht es doch darum, dass wir unsere Taufe ausschöpfen, nicht, dass wir noch mal ein paar Mal in unserem Leben eine Taufe nachholen, nur damit die Formalitäten richtig erledigt sind, sondern dass wir Taufe begreifen. Jesus Christus will mein ganzes Leben prägen. Und das macht er nicht mit Wasser, sondern das macht er durch seinen Heiligen Geist. Meine Worte, die ich rede, sollen geheiligt sein. Meine Berufsarbeit soll von Gottes Geist bestimmt werden. Gerade in diesen Pfingsttagen denken wir ja an dieses Gebet des großen Königs in Israel von David, der mit einer Demut ohnegleichen betet: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen Gewissengeist. Gerade weil er gescheitert war als ein großer Mann, dem wir nicht das Wasser reichen können. Dieser große David weiß, jetzt muss Gott an uns anfangen und uns bis in die Tiefe unseres Lebens verändern. Unsere Gedanken müssen neu werden. All das, was wir tun und planen, muss heilig werden, damit mein ganzes Leben von Gottes Geist bestimmt ist. Das ist doch das Große, das schon im Alten Testament, dass die Ankündigung Gottes war: Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Gottes Geist will uns so nun prägen, dass wir mit Lust und aus innerem Antrieb den Willen Gottes erfüllen können. Das ist ein ganz neues Leben. Wo dieses geschieht und der Geist Gottes in unserem Leben Raum hat und nicht betrübt wird, jede böse Sache betrübt den Heiligen Geist und schickt ihn wieder weg und dann kann er nicht an uns wirken. Und dann dürfen wir wieder rufen: Herr, komm zu mir und mach mich rein und lass deinen Geist wirken. Dort kann dieser Geist Gottes Früchte treiben lassen in unserem Leben. Er kann Wurzelboden finden bei uns und kann dann umso mehr Auswirkungen auch sichtbar werden lassen. Es hat mich jemand angesprochen und gesagt, in den letzten Predigten hätte ich ein bisschen arg betont, dass man das nicht sehe mit den Glaubenstaten. Ich bin auch dagegen, dass wir uns dauernd vor dem Spiegel drehen oder uns gar selbst gefallen und meinen, wir hätten schon Fortschritte gemacht. Es ist eine Sache des Glaubens. Ich glaube, die ersten Christen haben das gar nicht groß registriert und auch gar nicht darüber nachgedacht, ob sie nun so viel verändert waren. Hauptsache, nach außen ist etwas sichtbar geworden. Andere haben etwas gemerkt. Und da ist in dieser ersten Christengemeinde eine Bruderliebe gewesen. Sicher waren die Christen ja noch sehr traurig darüber, dass es noch nicht noch besser funktionierte mit der Liebe. Es kamen ja manche böse Trübungen auch vor. Gerade die Apostelgeschichte erzählt schonungslos von den Schwächen der Christen damals, von Ananias und Sapphira und anderen bösen Dingen, die damals geschehen sind. Aber der Geist Gottes hat doch unter ganz notvollen Menschen schon so Wurzel geschlagen, dass sie Liebe übten, dass auf einmal Geizkrägen freigebig wurden, dass einer dem anderen Handreichung tat. Das kann man nicht organisieren, das kann man nicht machen. Das ist die Frucht des Geistes Gottes, wenn er erweckt. Und wenn er Menschen herumholt, herausreißt, Herzen zersägt. Und wenn er Menschen herumdreht und zu Jesus Christus führt. Wenn nur Gottes Geist in unserem Leben einkehren kann und uns prägen kann, dass wir etwas werden zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du hast solche großen Wirkungen in den letzten Jahrhunderten oft hervorgerufen. Und wir wollen dich bitten, weil deine Verheißungen nicht nur deinem Volk Israel gelten, sondern auch uns. Gib du deinen Heiligen Geist, der Unruhe schafft und Menschen aus einer trägen Sicherheit herausreißt. Aber dann gib du auch dieses Zeugnis deines Heiligen Geistes, der uns Frieden schenkt in dem, was du für uns getan hast. Dass wir es wissen bis in die Todesstunde hinein: Niemand kann uns mehr aus deiner Hand reißen. Dein Sterben für uns gibt völlige Erlösung und Befreiung von allem. Ach Herr, lass das heute auch bei diesen vielen Pfingsttreffen jungen Menschen so ins Ohr gepredigt werden, dass es ihr Herz aufbricht und sie deine Jünger werden. Und wir bitten das für all deine Verkündigung in unserem Land, auch für den Gemeindetag, aber auch überall in der Welt, wo dein Wort gepredigt wird. Gib doch du neue Erweckungen, dass viele zu einem lebendigen Glauben an dich kommen. Wir danken dir auch für alle Aufbrüche, die wir beobachten unter jungen Menschen in diesen Tagen. Lass das nicht nur ein Strohfeuer sein, sondern gewinne du durch deinen Geist Oberhand im Leben von vielen Menschen, dass du selbst prägen, leiten und formen kannst und Menschen nach deinem Bild gestaltet werden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Er segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.